Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Das mit der Wahrheit ist so eine Sache. Berühmt geworden ist Donald Trumps Rede von alternativen Fakten. Seither ist die Frage brisant: Woran orientieren wir uns im Dickicht der persönlichen Interessen und der falschen Behauptungen? Pastoralreferentin Monika Tremmel aus Erlangen geht diesen Fragen in der katholischen Morgenfeier nach.
Heute, am 4. Fastensonntag, wird in den katholischen Gottesdiensten eine Geschichte erzählt, die zeigt, welch unterschiedliche, widersprüchliche, verschleiernde, auch irritierende Reaktionen eine gute menschliche Tat hervorrufen kann. Es geht um das Wunder der Blindenheilung. Wäre sie nicht fast 2000 Jahre alt, sie wäre frappierend aktuell. Denn sie zeigt, wie aus einer heilsamen menschlichen Begegnung eine Geschichte gegen den blindgeborenen Mann und gegen Jesus wird. Das Drehbuch hat der Evangelist Johannes geschrieben. Es geht in der Geschichte um das Gerede, um die Diskussionen, die Jesu Heilung hervorruft, weil einige die Wahrheit nicht sehen wollen. Es geht um die Falschheit von Menschen, um das Säen von Misstrauen und Zweifel, um Machtinteressen, um den Wunsch nach Gerechtigkeit. Als Hauptdarsteller fungieren der blindgeborene Mann, die Jünger, Jesus, die Nachbarn, die Pharisäer, die Juden und die Eltern des Mannes. Weniger das Wunder steht im Mittelpunkt des heutigen Evangeliums, sondern die Dynamiken, die sich aus der Begegnung Jesu mit dem blinden Mann ergeben. Das, was eigentlich geschieht, und das, was daraus gemacht wird. Es geht um einen Mann, der seit seiner Geburt blind ist und der deshalb betteln muss, weil die Gesellschaft ihn verurteilt. Selbst die Reaktion der Jünger Jesu ist verurteilend. Sie folgen Jesus zwar nach, aber sie verhalten sich anders als Jesus und verstehen oftmals seine Botschaft nicht. Der blinde Bettler möchte sehend werden. Sein ganzes Leben lang hat er diesen Wunsch gehegt. Jesus wendet sich ihm zu. Hören wir, wie die Geschichte beginnt.
Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.
Der Blindgeborene hat in der Geschichte keinen Namen. Er ist namenlos. Die Jünger fragen sogleich, wer schuld daran sei, dass er blind ist, er selbst oder seine Eltern. Sie legen ihn auf seine Grenzen und Fehler fest. Aber Jesus tut das Gegenteil. Er sagt von sich: Ich bin das Licht der Welt. Er bringt durch seine Taten Licht in die Welt und ins Leben der Menschen. Er betrachtet den Mann von seiner Kraft und von seinem Mut her. Er sieht seinen Wunsch, sehen zu können, der schon ein ganzes Leben lang besteht und der noch immer nicht erloschen ist. Denn es braucht die Kraft und den Mut der Hoffnung, um gegen ein lebenslanges Leiden anzugehen. Es braucht Beharrlichkeit, damit die Kräfte nicht schwinden und damit wir nicht zynisch und bitter werden. Diesen Mut und diese Stärke beweist der blindgeborene Mann, als er sich an Jesus wendet. Und dann macht Jesus etwas Schräges, so würden wir es heute sagen. Er formt einen Teig aus Speichel und Erde und streicht sie dem Blinden auf die Augen und sagt zu ihm:
Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen.
Jesus sieht den blindgeborenen Mann und wendet sich ihm zu. Dann spuckte er auf die Erde, auf den Erdboden. Das lateinische Wort dafür heißt Humus. Von Humus leitet sich das Wort Humilitas, auf Deutsch Demut, ab. Es ist eine Geste der Niedrigkeit und Demut, die Jesus zeigt. Eine Geste der Humanität, dass er sich dem Blinden zuwendet. Einem Menschen, den die Gesellschaft links liegen lässt. Jesu Reaktion führt zu Barmherzigkeit und zu Begegnung. Denn Jesu Blick geht tiefer. Er sieht hinter die Fassade, hinter das, was nur äußerlich sichtbar ist. Der Blinde fühlt sich verlassen, aber er findet sich nicht damit ab. Man behandelt ihn wie den geringsten aller Menschen, doch Jesus hinterfragt diese Regeln. Er sieht dessen Not. Er sieht den von Geburt an blind geborenen Mann, vielleicht beeindruckt ihn dessen innere Kraft. Jesus sagt nicht viel, aber seine Gesten und Worte sind direkt und dringen ins Innere. Seine Worte und Taten gehen unter die Haut, dort befindet sich die Würde, die uns Menschen innewohnt, unter der Haut. Jesus bestätigt die Würde des Blinden, jene Würde, die die Gesellschaft ihm abspricht. Nach Jesu Aufforderung wäscht sich der Blinde im Teich Schiloach und sogleich kann er sehen. Nun braucht er nicht mehr zu betteln. Das ruft die Nachbarn auf den Plan. Einige von ihnen bezweifeln, dass er der Bettler ist, den sie schon immer als Bettler kennen. Sie fragen nach, aber sie beziehen keinen Standpunkt und rufen sogleich nach den religiösen Autoritäten. Sie bringen den Mann zu den Pharisäern.
Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte.
Die Nachbarn delegieren ihre Verantwortung an die religiösen Autoritäten, zu denen sie den Blinden bringen. Abermals muss er seine Geschichte erzählen. Wie Jesus ihn geheilt hat, wie er zunächst ein Leben lang blind war und jetzt wieder sehen kann, nachdem er sich im Teich den Teig von den Augen gewaschen hat. Doch es geht den Pharisäern nicht um die Wahrheit. Sie dürfen ihm nicht glauben. Denn den Pharisäern geht es nicht um ihn, nicht um seine Heilung, schon gar nicht um seine Würde. Es geht um die Deutungshoheit. Sie wollen der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen und müssen sie verbiegen. Es geht ihnen um ihren Machterhalt. Die Macht muss mit allen Mitteln zementiert werden und daher muss der Zuspruch, den Jesus bei den Menschen erfährt, unterbunden werden. Denn Jesus untergräbt ihre Macht mit seiner Barmherzigkeit. Sie stehen von vornherein gegen Jesus und suchen nur einen Anlass, ihn zu verurteilen. Sie bezeichnen ihn als Sünder. Sie lenken ab, führen die Gesetze und das Sabbatgebot ins Feld und ziehen Jesu göttliche Herkunft in Zweifel. Der Blinde sieht in ihm einen Propheten. Nicht auszudenken, wenn sich diese Überzeugung im ganzen Land verbreitet, dass Jesus ein Prophet ist. Diese Sichtweise muss unter allen Umständen verhindert werden. Eine bewährte Methode ist dabei, jemanden schlecht zu reden, seinen guten Ruf zu beschädigen, Zweifel zu säen, ihn als Betrüger und als Sünder darzustellen.
Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet.
Nicht auszudenken, dass die Geschichte des Blinden wahr ist. Nicht auszudenken, dass der Blinde und Jesus Recht behalten, dass Jesus gar ein Prophet ist. Es würde ja bedeuten, dass die religiösen Autoritäten und die Gesellschaft falsch lagen und Unrecht getan hätten. Solche Kritik muss im Keim erstickt werden, bevor sich diese Überzeugung bei den Menschen im Land breit macht. Deshalb muss eine andere Geschichte her, die den Leuten etwas anderes erzählt. Deshalb muss man Jesus schlecht machen, ihn als Sünder darstellen. Deshalb muss die Geschichte des Blinden in Zweifel gezogen werden. Ein Leben lang blind und jetzt sehend, das ist doch zutiefst widersprüchlich. Kann nicht sein, darf nicht sein. Die Eltern müssen herhalten und werden befragt.
Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt ihn doch selbst. Er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug. Fragt doch ihn selbst.
Die Eltern sind verunsichert. Sie fürchten die Repressalien des Systems und fürchten sich vor den Konsequenzen, die ihre Aussage haben könnte. Sie haben Angst, aus der Synagoge, aus der religiösen Gemeinschaft und damit aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, wie es auch ihrem Sohn ein Leben lang widerfahren ist. Sie haben Angst, ebenso stigmatisiert zu werden. Sie geben lediglich zu, was schon hinlänglich bekannt ist, nämlich, dass es sich bei dem Geheilten um ihren Sohn handelt und dass er von Geburt an blind war. Es soll ihnen kein Strick gedreht werden aus ihren Antworten. Sie legen sich nicht fest. Sie verweisen auf ihren Sohn, der alt genug sei und selbst für sich sprechen könne. Die Eltern verweisen auf ihren Sohn und der wird ein zweites Mal von den Pharisäern befragt. Und je mehr er befragt wird, desto überzeugter wird er in seinem Urteil über Jesus. Er bleibt dabei und erkennt, wie gut Jesus an ihm gehandelt hat, dass er blind war und jetzt wieder sehen kann, dass er betteln musste und jetzt ein anderes Leben führen kann. Er hält den Pharisäern den Spiegel vor. Für sie besteht die Religion aus Gesetzen, um andere zu kontrollieren, sie zu beschuldigen und sie auszuschließen. Der Mann aber wird nicht nur sehend. Aus dem Sehen wird eine neue Erkenntnis. Er erkennt, dass Jesus Licht bringt und dass er das Leben der Menschen hell macht. Er bleibt bei seinem Standpunkt und er kritisiert damit die landläufige pharisäische Auffassung von Religion. Der Mann hat eine eigene religiöse Überzeugung gewonnen und ihm ist klar geworden, die Religion ist kein Weg, um Menschen zu unterdrücken und sie zu kontrollieren. Ungerechtigkeit ist nicht Gott gegeben, sie ist nicht unverrückbar, sondern sie ist menschengemacht. Die Religion ist vielmehr ein Weg, um Menschen zu heilen, um ihnen die Augen für die eigene Existenz zu öffnen und für die Begegnung mit Gott. Und genau Für dieses Verständnis von Religion steht Jesus. Solche Standhaftigkeit und religiöse Freiheit ist ein Totalangriff auf die Autorität der Pharisäer, weshalb sie ihn aus der Synagoge hinauswerfen.
Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus.
Der einst Blinde wird durch die Begegnung mit Jesus sehend und sieht von nun an sein Leben, auch die Religion und Gesellschaft in einem neuen Licht. Denn die Begegnung mit Jesus ist etwas Gutes durch und durch. Sie hat ihm gezeigt, es gibt niemanden, der Jesus an Entschiedenheit, an Humanität und Liebe übertreffen könnte. Der einst Blinde erkennt daher, dass die religiösen und gesellschaftlichen Regeln seiner Zeit menschenverachtend sind, dass sie ihn ausgeschlossen haben, dass er, der blind geboren wurde, für etwas verantwortlich gemacht wurde, wofür er nichts konnte. Er erkennt, dass Jesus der Menschensohn ist, derjenige, der über sich selbst sagt: Ich bin das Licht der Welt. Er sagt, was er tut, und er tut, was er sagt. Durch die Begegnung mit Jesus entdeckt der Mann seine neue Identität. Er ist nicht mehr länger ein Bettler, der kein Recht auf Teilhabe hat. Er ist nicht mehr länger derjenige, der mit Vorurteilen und Blindheit verurteilt wird. Er sieht das wahre Licht, das Jesus verkörpert und das sein Leben und die Welt neu ausleuchtet.
Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus: Um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies, und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde.
Thank you.
so viele Akteure in dieser Geschichte von der Blindenheilung mit so unterschiedlichen Perspektiven. Und wir können uns an dieser Stelle fragen, wie hätten wir uns verhalten in diesen widerstreitenden Meinungen, in den Machtkämpfen und den unterschiedlichen Interessen? Hätten wir das Gute verteidigt? Hätten wir dem geheilten Mann und auch Jesus geglaubt? Es ist ja nicht so, dass wir in solchen Geschichten nur die Zuschauerinnen und Zuschauer sind. Wir sind ein Teil dieser Dynamiken, die im Evangelium zutage treten und auch heute in unserer Zeit. Solche zynischen Dynamiken, die alle gegen alle aufbringt, sind in unserer heutigen Zeit ja gängige Praxis geworden. Aus einem guten Plan für alle wird eine Kampagne, die das Gute anzweifelt und der Lächerlichkeit preisgibt und die dabei gezielt die eigenen Profitinteressen verschleiert. Die beste Methode dabei ist, Misstrauen und Zweifel zu säen an den Personen, die die Gesellschaft voranbringen wollen und die tragfähige Konzepte haben. Die Methode des Aufstachelns, des Polarisierens, des Verhärtens dient dem eigenen Machterhalt. Es findet keine wirkliche Auseinandersetzung mehr statt über langfristige Lösungen für alle. Die biblische Geschichte von der Blindenheilung macht deutlich, dass es uns um etwas anderes gehen muss. Darum, dass wir Sorge tragen füreinander und für die Welt, dass wir bei solchen Strategien nicht mitmachen und standhaft bleiben, dass wir das Gute verteidigen. Sehend werden und erkennen, wer wir sind. Die Geschichte von der Blindenheilung und die Fastenzeit erinnern uns daran, dass wir die Wahrheit suchen und vertreten sollen. Das ist aber eine lebenslange Aufgabe für uns. Denn wir sind begrenzte Wesen. Wir haben unsere blinden Flecken. Wir sehen oftmals die Wahrheit und Wirklichkeit nicht, wie sie ist. Wir verschließen die Augen vor dem Unangenehmen, das uns anfragt. Oft sind wir sehenden Auges blind für das Gute. Wieder besseres Wissen handeln und entscheiden wir, obwohl die Tatsachen auf der Hand liegen. Wir sehen, aber erkennen nicht. So geraten wir immer mehr in eine Situation, wo alle gegen alle stehen. Das können wir nicht wirklich wollen. Die Fastenzeit lädt uns dazu ein, diese Blindheiten, unsere Verschlossenheiten, unsere gedankenlosen Trägheiten aufzuschließen und uns zu öffnen für ein anderes, gerechtes und gemeinsames Leben. Ich möchte beten. Ich bitte dich, Gott, lass uns die Würde unserer Mitmenschen sehen, achten und schützen. Gib uns den Mut, uns nicht allein über Äußerlichkeiten zu definieren. Mach uns sehend und gib uns einen neuen, milden Blick füreinander im Licht deiner Gerechtigkeit.
Öffne meine Augen, lehre mich zu sehen. Sagen dich und deine Spuren seh ich manchmal nicht. Ich fühl mich allein mit all den vielen Fragen. Öffne meine Augen, schenk mir eine neue Sicht. Öffne meine Augen, lehre mich zu sehen. Hören in die Stille hinein. Ich weiß, wie du sprichst, sanft mit leisen Tönen. Öffne meine Ohren, lass mich offen für dich sein. Öffne meine Augen, lehre mich zu sehen. Öffne meine Ohren, hilf mir zu verstehen.
Es segne uns der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten vierten Fastensonntag.